Herzlich willkommen zurück in meinem Fühlraum. Mein Name ist Claudia Riedelhammer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist. Komm wieder einen Moment an, atme tief ein und lange wieder aus. Noch einmal, tief einatmen und ganz lange ausatmen. Gut, ich bin bei dir. Heute schließen wir unsere Reihe. 5 Folgen Heldenreise. Ich nehme dich heute mit, behutsam und ohne dich zu schonen, denn das wäre dir gegenüber nicht ehrlich. Heute sprechen wir von unseren Dämonen. Auch ich habe meine inneren Dämonen. Wenn ich heute über meinen größten Widersacher nachdenke, dann ist es kein Mensch mehr oder eine äußere Instanz, sondern etwas, das in mir selbst wohnt. Es ist meine Eitelkeit, verbunden mit einer großen Ohnmacht, weil ich es nicht schaffe, körperlich für immer jung zu bleiben. Erinnere dich an die Worte meiner Mutter. Gott sei Dank bist du so schön, denn deinen Charakter kann niemand lieben. Bleib einen Moment bei diesem Satz. Stell dir vor, deine Mutter hätte dir das einmal gesagt. Welche Wirkung hat das? Über 40, 50 Jahre hinweg. Und wie fühlt sich das in der Brust an, wenn man im Spiegel die ersten Falten entdeckt, die ersten weißen Haare? Gott sei Dank bist du so schön, denn deinen Charakter kann niemand lieben. Nun bin ich also 54 Jahre alt und meine äußere Schönheit beginnt zu verblassen. Es ist wie verhext. Früher war es genau umgekehrt. Ich habe mein Äußeres geliebt, mich wunderschön gefunden und mein Inneres als zutiefst hässlich. In meiner Coaching-Ausbildung habe ich mich mit meiner inneren Schönheit verbunden und gelernt, mich selbst zu lieben. Meine äußere und innere Schönheit haben sich irgendwann aneinander angeglichen. Sie sind eins geworden. Und nun entsteht seit Jahren wieder eine Kluft zwischen diesen beiden. Gefühlt wird mir meine äußere Schönheit einfach gestohlen. Und ich kann diesen grausamen Raub nicht rückgängig machen und ich kann ihn auch nicht verhindern. Vielleicht denkst du jetzt, wie bitte? Du bist erfahrener Coach. Mit solchen Oberflächlichkeiten dürftest du dich nicht mehr beschäftigen. Ich hoffe, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer meines Fühlraums vergisst niemals. In erster Linie bin ich Mensch. Frau, Mutter, Schwester, Freundin. Und erst dann bin ich Coach. Meine extreme Disziplin hat mich immer davor gerettet, übergewichtig zu werden, obwohl gutes Essen einer meiner größten Seelenfreuden ist. Und nun kann mich meine Disziplin nicht mehr retten. Und die Eitelkeit steht noch immer mit der Peitsche hinter mir. Gott sei Dank bist du so schön, denn deinen Charakter kann niemand lieben. Warum erzähle ich dir das? Weil ich mir wieder wünsche, dass du verstehst. Am mächtigsten sind unsere inneren Dämonen. Mein stärkster und destruktivster Dämon aktuell ist meine Eitelkeit. Blicke ich auf mein bisheriges Leben zurück, dann weiß ich, es gab einige Schlüsselmomente, die ich metaphorisch als meine tiefsten Höhlen bezeichnen kann und für die ich im Nachgang sehr dankbar bin. Es waren Situationen und Lebensphasen, die meine inneren Dämonen, Ängste und vermeintlichen Schwächen hervorgeholt und regelrecht provoziert haben und die letztlich dazu führten, dass ich gewachsen bin. Wir beginnen mit unseren Dämonen im Außen. Denn jeder von uns hat seine Dämonen im Außen. Und wahrscheinlich denkst du es dir schon, die meisten davon werden in der Kindheit erschaffen. Ich erzähle dir heute von Valentina. Ein großes, kluges Mädchen mit riesigen blauen Augen und schwarzem Haar. Sie kam mit 11 zu mir ins Coaching. Lauter Einser in der Volksschule, musste nichts dafür tun. Valentina war schön und klug. Sie war ein bisschen frech, sie störte viel im Unterricht und wurde dennoch von den Lehrern geliebt. Im Gymnasium bekam sie in Mathematik einen bösartigen und niederträchtigen Professor. Wir nennen ihn hier Professor Ortner. Er war kurz vor der Pension und wurde von allen gefürchtet. Und das war wirklich seine größte Freude. Er sagte zu Anfang jeder Stunde:
So, welches kleine, dumme Schweinchen hole ich mir denn jetzt an die Tafel, um zu beweisen, dass es wirklich gar nichts kann und an dieser Schule gar nichts verloren hat.
Die Kinder versagten selbst bei den einfachsten Aufgaben. Und es rasselte beinahe immer ein Minus für die kleinen dummen Schweinchen. Er hatte nur ein Ziel. Er wollte die Kinder brechen. In seinem Klassenzimmer herrschte die nackte Angst. Valentina konnte das nicht verarbeiten. Sie begann den Professor zu hassen, dann die Schule zu hassen und letztendlich auch sich selbst. Und das alles auch noch zu Beginn ihrer Pubertät. Nach nur einem Schuljahr mit Professor Ortner bekam sie eine schlimme Essstörung. Wir haben erst den Dämon im Außen zerstört und uns dann um ihre inneren Dämonen gekümmert. Besonders um einen, der sie anfänglich beschützen wollte und der dann zu ihrem schlimmsten inneren Feind geworden ist. Als Valentina 13 war, kurz vor dem Ende der dritten Klasse Gymnasium, kurz vor der Pensionierung des widerlichen Professors, da lief ihr kleiner Bruder, war gerade in der ersten Klasse, weinend am Gang in ihre Arme. Er war schon das ganze Schuljahr ein besonders begehrtes kleines Schweinchen vom Mathe-Dämon. Und plötzlich wurde Valentina ganz ruhig. Sie nahm ihren kleinen Bruder an der Hand, klopfte an das Konferenzzimmer der Lehrerschaft, drängte sich an den anderen Lehrern vorbei bis zu Professor Ortners Schreibtisch. Ganz ruhig, mit fester Stimme, sagte dieses 13-jährige Mädchen: Sie kranker, dummer Mensch, wenn Sie noch einmal meinen Bruder quälen, wenn Sie ihn noch einmal in Ihrem kranken Spiel zu einem dummen Schweinchen machen, werde ich Sie töten. Gemeinsam mit ihrem Bruder verließ sie wieder ganz ruhig den Konferenzraum. Valentina war bereit, jede Strafe in Kauf zu nehmen. Ihre Worte waren die Befreiung aus ihrem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem äußeren Dämon. Und alle spürten, sie meinte diese Worte todernst. Sie waren ihre Emanzipation, der Moment, in dem sie verstand, dass all die Ängste, all der Druck, all die Scham nichts mehr wert waren. Übrigens wurde Valentina keinen einzigen Tag suspendiert. Ihr ruhiger, mächtiger Ausbruch aus ihrem inneren Gefängnis rüttelte die Direktorin endlich wach. Der Dämon wurde frühzeitig pensioniert und durfte die Schule nie wieder betreten. Valentina kam in der darauffolgenden Woche in meine Praxis. Sie hat sich vor mich gesetzt, ihre Wangen waren rot, ihre Augen groß und weit. Sie hat eine ganz andere Energie mitgebracht in die Praxis als die letzten Monate. Eine, die nicht mehr versteckt war. Eine, die geatmet hat. Ich hörte ihr aufmerksam zu und war unglaublich stolz auf meinen Schützling. Ich fragte sie: Was hast du gelernt? Ihre wunderschönen blauen Augen begannen zu funkeln. Ihr Körper spannte sich an. Sie sagte, dass ich mich nie wieder von jemandem einschüchtern lasse. Ja, Valentina wurde von ihrem Dämon in ihre tiefste Höhle gezogen. Und sie hat sich am Ende selbst daraus befreit. Valentina ist heute 25. Sie ist gerade am Ende ihres Studiums für Mathematik und Physik. Sie hat mir vor einem Jahr gesagt: Claudia, ich will diese Lehrerin sein, die ich gebraucht hätte. An dieser Stelle bitte ich dich, wieder in dich hineinzuhören. Schließ kurz die Augen, wenn es gerade möglich ist. Atme tief ein und lange wieder aus. Noch einmal tief einatmen und lange wieder ausatmen. Geh zurück in deine Vergangenheit. Hast auch du so einen äußeren Dämon? Kommt auch in dir ein Gefühl hoch? Wut vielleicht, Ohnmacht, Hass, Angst, Starre. Und wo im Körper spürst du das? Und wie fühlt sich das an? Ist es heiß, kalt? Sticht es? Brennt es? Ist es eng? Es ist dunkel. Oder ganz anders. Auch ich habe so einen Moment wie Valentina, von dem ich dir gerne erzählen möchte. Es kam mir in den Sinn, als sie mir von ihrem Weg raus aus ihrem inneren Käfig erzählte. Ich habe sehr jung geheiratet, viel zu jung, den wirklich falschen Mann. Wenn du mir immer zuhörst, weißt du, das war eine Flucht. Und sie führte mich in Wahrheit von einer dunklen Höhle in die nächste. Doch in diesem Moment, von dem ich dir jetzt erzähle, wusste ich noch nichts davon. Okay, vielleicht ahnte ich es. Ich war im 7. Monat schwanger mit meinem erstgeborenen Sohn. Beruflich war ich noch in der Ordination meines Stiefvaters tätig und leitete das Backoffice gemeinsam mit meiner Mutter. Das lief mal besser, mal schlechter. Meine Mutter war unberechenbar, wie schon mein ganzes Leben lang. An diesem Tag war ich schon früher da. Ich öffnete wie jeden Tag die Post und ließ die Patienten eintreten. Es war Labortag. Die Anmeldung war gesteckt voll. Ich erinnere mich noch an die Frau, die als erste gewartet hat. Sie trug einen blauen Mantel, hatte eine Aktentasche. Ich glaube, sie war Lehrerin. Meine Mutter stürmte herein und fragte nach der Post. Als sie sah, dass ich diese wie immer bereits geöffnet hatte, schlug sie mir mit der flachen Hand so fest ins Gesicht, dass ich auf den Bürostuhl platschte und dieser mit mir 2 Meter an die nächste Wand fuhr. Vor allen Patienten. Es war Totenstille in der Anmeldung. Ich kann mich an den Geschmack auf der Zunge erinnern. Eisen, Blut und dieses warme Etwas an meinen Lippen. Ich war eine erwachsene Frau, verheiratet, schwanger. Und in diesem Moment brach jede emotionale Abhängigkeit von dieser Frau in mir zusammen. Ich stand auf und sagte ganz ruhig und fest zu ihr: Das war jetzt die letzte Ohrfeige, die du mir gegeben hast. Beim nächsten Mal schlage ich zurück. Und du kannst nur hoffen, dass mich irgendjemand davon abhält, dich totzuschlagen. Mit festem Schritt verließ ich die Ordination. Und ich habe sie nur mehr als Patientin betreten. Und ja, meine Mutter hat tatsächlich nie wieder die Hand gegen mich erhoben. Ich war 19 Jahre alt. Meine Kindheit hatte ich überlebt, aber ich trug tiefe Narben auf meiner Seele. Und so wurde das wütende, wilde Mädchen eine wütende, intensive junge Frau, die sich selbst versprach, nie wieder würde jemand die Hand gegen mich erheben. An dieser Stelle möchte ich gern mit dir über Gut und Böse sprechen. War meine Mutter eine böse Frau? War der Mathe-Dämon wirklich böse? Hör gut hin, gut und böse, richtig und falsch. Schuld und Unschuld, wir sprechen oft darüber, als wären es unumstößliche Wahrheiten. Doch in Wirklichkeit sind es Konstrukte. Menschliche Konzepte, die wir erschaffen haben, um uns zu orientieren, indem wir Regeln aufgestellt haben, um das Zusammenleben vermeintlich möglich zu machen. Diese Konzepte geben uns einen Rahmen und dieser Rahmen engt uns ein. Damit meine ich nicht, dass Moral per se schlecht ist, aber sie entsteht aus Bewertung. Lass mich das einordnen für dich. Im ersten Moment sind all die Dinge, die du erlebst, fühlst, denkst und tust, völlig neutral. Die Bewertung kommt durch unsere menschliche Sichtweise auf die Dinge zustande. Dabei kennt das Leben selbst keine Kategorien. Für die Natur ist eine Blume, die blüht, nicht gut. Und ein Blatt, das welkt, nicht schlecht. Für das Universum ist Gewitter nicht böse und Sonnenschein nicht gut. Beides sind neutrale Ereignisse, die notwendig sind für den Kreislauf der Dinge. Die Bewertungen wie gut und böse entstehen in uns. Wir legen Schablonen über die Welt und leider auch über uns selbst. Und plötzlich beginnt dieser innere Kampf und ein genauer Blick zeigt, es ist nie das, was dir passiert, sondern es ist das, wie du es bewertest. Nimm Scham als Beispiel. Scham wird ausgelöst, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten uns falsch verhalten. Nicht der Norm entsprechend, irgendwas ist peinlich. Aber Scham ist kein Fakt. Scham ist ein Stempel, den wir uns selbst aufdrücken. Geprägt von Kultur, von Moral, von Geschichten, die man uns erzählt hat. Um das zu erkennen, braucht es lediglich einen Perspektivwechsel. In manchen Gesellschaften ist es beschämend, arm zu sein. In anderen ist es verpönt, reich zu sein. In manchen Gesellschaften ist es beschämend, den Körper zu zeigen, in anderen ihn zu verhüllen. Scham entsteht nicht aus dem Sein der Menschheit, sondern aus der Bewertung des Seins. Und genau hier wird Moral gefährlich, ebenso wie die Unterteilung in Gut und Böse. Alles kann zum Käfig werden, wenn du beginnst, dich über diese Werte zu definieren. Ich zum Beispiel erinnere mich, wie ich schon als Kind das Gefühl hatte, immer brav sein zu müssen. Meine Mutter, geprägt von ihrer eigenen Kindheit, wollte einfach ein hübsches, braves, angepasstes Kind. Und egal wie sehr ich mich bemühte, ich schaffte es nicht. Es ist Fakt. Ich war niemals ein braves Kind. Ich war wie Pippi Langstrumpf. Ich hasste die Regeln der Erwachsenen und das tue ich noch heute. Ich habe ganz bald für mich erkannt: Claudia, wenn du versuchst, immer brav zu sein und ins System zu passen, kannst du nur scheitern. Und so hat sich über die Jahre eine Angst in mir eingenistet, die Angst dafür, verantwortlich zu sein, wenn es anderen schlecht geht. Die Angst, was falsch gemacht zu haben, auch wenn objektiv gar nichts falsch war. Ich erinnere mich an Situationen in meiner Kindheit und auch in meinem Erwachsenenleben, in denen ich mich fragte: Habe ich jetzt wirklich gerade was Schlimmes gesagt? Bin ich jetzt schuld, dass die Stimmung gekippt ist? Diese ständige innere Selbsthinterfragung ist ein endloses, grausames Spiel, das niemand von uns gewinnen kann. Darunter liegt ein tiefer Schmerz, ein Urschmerz, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, das Gefühl von Wertlosigkeit, von Schuld, ein leises, hartnäckiges Flüstern: Du bist schuld, wenn andere leiden. Und mit diesem Flüstern lebt man, als hätte man eine unsichtbare Last auf der Brust. Das Gefühl, nicht frei atmen zu können, eingezwängt, eingeschränkt. Wie in einem Korsett. Mein absoluter Albtraum, da sich jede Faser meines Lebens nach Lebendigkeit und Freiheit sehnt. Atme einmal tief ein und lange wieder aus. Lass mich dir an dieser Stelle von einer Klientin erzählen, die diesen Urschmerz so klar gespürt hat, wie ich es selten erlebt habe. Wir nennen sie Marlene. Marlene ist Jahrgang 86, Sozialarbeiterin in einer Einrichtung für obdachlose Frauen. Sie kam zu mir, weil sie nicht mehr schlafen konnte. Sie hat sich auf den Stuhl gesetzt. Sie hat zu mir gesagt: Claudia, ich glaube, mein Problem ist ganz eindeutig. Ich bin zu viel. Bleib einen Moment bei diesem Satz. Vielleicht kennst du ihn ja auch. Vielleicht bist auch du für die anderen zu laut, zu sensibel, zu emotional, zu direkt, zu fordernd, zu lebendig, zu intensiv, zu viel. Gerade wir Frauen hören das ganz oft. Es gibt sie, diese zu viel Frauen. Marlene war als Kind ein lebhaftes Mädchen. Sie hat viel geredet, sie hat viel gefragt, sie hat viel gelacht. Ihre Mutter, eine stille, depressive Frau, hat ihr in der Volksschule einmal gesagt: Marlene, kannst du nicht einfach kurz Ruhe geben? Diesen Satz hat Marlene über Jahrzehnte in sich getragen. Kannst du nicht einfach kurz Ruhe geben? Sie wurde Sozialarbeiterin. Sie kümmerte sich um andere. Sie war Tag und Nacht ansprechbar. Sie hat sich klein gemacht, damit sie niemandem zu viel war. Sie hat aufgehört, ihre Meinung zu sagen, damit sie nicht zu laut war. Sie hat aufgehört, sich zu freuen. Und sie hat aufgehört, lebendig zu sein. Und dann mit 39 ist sie eines Morgens nicht mehr aufgewacht, in dem Sinne, dass sie etwas fühlen konnte. Sie ist aufgestanden, ist zur Arbeit gegangen, aber innen war eine Leere, die sie nicht mehr unterdrücken konnte. Wir haben miteinander gearbeitet. Wir haben den Satz ihrer Mutter herausgeholt. Wir haben ihn auf ein Blatt geschrieben. Wir haben ihn in ihre Hand gelegt und ich habe sie gebeten, ihn laut vorzulesen. Marlene hat es wirklich nicht geschafft. Sie hat geweint. Fast lautlos. Eine Träne nach der anderen. Sie hat ja gelernt, leise zu sein. Ich habe lange nichts gesagt, wieder nur den Raum gehalten. Und nach einer Weile hat sie geflüstert, kannst du nicht einfach kurz Ruhe geben? Und dann hat sie etwas getan, das mich tief berührt hat. Sie hat das Blatt zusammengeknüllt, ganz fest, mit beiden Händen. Und sie hat gesagt, ich war nie zu viel. Sie war zu wenig. Und das alles war nicht meine Schuld. Atme tief ein und lange wieder aus. Ich war nie zu viel. Sie war zu wenig. Und das ist alles nicht meine Schuld. Marlene arbeitet heute noch immer in dieser Einrichtung für obdachlose Frauen. Aber sie hat auch eine Praxis aufgemacht. Sie begleitet Frauen, die das Gefühl haben, zu viel zu sein. Sie nennt es die Raum für die Lauten dieser Welt. Ich finde, das ist der schönste Name für eine Praxis, die ich je gehört habe. Marlene zeigt uns was Wichtiges. Der innere Dämon hat oft einen Satz, der von außen gekommen ist, den du übernommen hast, ohne ihn zu wählen. Du musst diesen Satz nicht bekämpfen. Du musst ihn nur erkennen. Und ihn dem Menschen zurückgeben, der ihn dir gegeben hat. Und manchmal musst du ihn auch in das Gesicht zurückschreien, das ihn erschaffen hat. Als Antwort auf meinen eigenen Schmerz habe ich lange Zeit eine Art Ich-Bezogenheit ausgelebt. Eine lautstarke Rebellion bis weit hinein ins Erwachsenenleben. Es war ein Versuch für mich, Klarheit zu schaffen, dort, wo die Welt mich zu überwältigen drohte. Wenn schon niemand da war, der meine Gefühle hielt, musste ich sie selbst halten. Doch diese Beschäftigung mit mir selbst war nie neutral. Sie schmeckte nach Egoismus, nach Abgrenzung, nach Enge. Auch wenn das letztlich nicht dahinter stand. Aber diese Beschäftigung wurde wie eine Sucht. Und jede Sucht hat zwei Seiten. Auch diese. Jede Strategie, die wir uns aneignen, hat eine Funktion. Manchmal auch mehrere Funktionen. Sie schützt uns und sie fesselt uns. Harmoniesucht zum Beispiel sieht auf den ersten Blick aus wie der Wunsch nach Frieden. Doch in Wahrheit ist Harmonie die Angst vor dem Krieg. Und echter Frieden braucht manchmal Konfrontation. Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit. Alle diese Begriffe, die wir uns auf unsere Fahnen schreiben, sind oft nichts anderes als Masken unserer Ängste. Die meisten Menschen sind süchtig nach Sicherheit. Sie halten sich daran fest, als wäre Sicherheit eine Garantie. Doch das Leben ist unberechenbar. Und je fester du dich an vermeintliche Sicherheit klammerst, desto mehr verschwindet sie. Denn Sicherheit, die du erzwingen willst, verwandelt sich stets in Panik. Der Wunsch nach Freiheit kann nicht durch mehr Sicherheit gelöst werden. Er kann nur durch Vertrauen gelöst werden. Vertrauen, dass das Leben dich trägt, dass du selbst dich trägst. Und durch Hingabe und die Bereitschaft loszulassen. Das ist genau der Punkt, an dem du stehen solltest, wenn du dich auf den Weg zu deiner tiefsten Höhle machst. Das ist der Punkt, an dem du erkennst, dass das, was du für Sicherheit gehalten hast, in Wahrheit nur ein goldener Käfig war. Geprägt vor der Angst, vor Kontrollverlust. Atme wieder tief ein und lange wieder aus. Wenn du dir Kinder ansiehst, erkennst du, wie früh dieses Muster beginnt. Zwischen dem 2. und 8. Lebensjahr formen wir unsere Persönlichkeit. Ohne es zu merken, entwickeln wir Strategien, um geliebt zu werden, um sicher zu sein, um zu überleben. Manche lernen, wenn ich brav bin, werde ich gesehen. Andere lernen, wenn ich stark bin, werde ich geliebt. Wieder andere verinnerlichen, wenn ich mich zurückziehe, bleibe ich wenigstens unversehrt. Jede dieser Strategien ist ein Versuch, dem Leben standzuhalten. In der Pubertät bricht das meist auf. Was vorher subtil war, wird sichtbar. Der People-Pleaser, der Aggressive, der Rückzieher. Sie treten hervor, als wären es verschiedene Masken, die wir uns übergestülpt haben. Doch unter all dem sitzt derselbe Schmerz. Die Angst, nicht genug zu sein. Hier zeigt sich das Paradoxe. Je größer deine Persönlichkeit wird, je stärker deine Masken und desto weiter entfernst du dich von deiner Seele. Denn deine Seele braucht keine Konzepte. Sie fragt nicht, ob du gut oder böse bist. Sie ist einfach neutral, bedingungslos und vor allem du. Und darum ist es so wichtig, deinem Urschmerz zu begegnen. Nicht um ihn wegzumachen, sondern um ihn zu fühlen. Um unseren Dämon, demjenigen, der unser Leben so hart macht, ins Gesicht zu schauen, um präsent zu sein. Präsenz ist die Antwort, die wir so oft übersehen. Das Stärkste, was du für einen leidenden Menschen tun kannst, ist nicht, ihm Ratschläge oder Lösungen anzubieten. Auch nicht, ihn zu korrigieren. Auch nicht, ihn zu coachen. Das Stärkste, was du tun kannst, ist, präsent zu sein. Wirklich da zu sein. Ohne ihn verändern zu wollen. Dieses einfache, stille Dasein trägt mehr Heilung in sich als jedes Konzept von Gut und Böse. Und genau das gilt auch für uns selbst. Das Stärkste, was du für dich selbst tun kannst, ist, in deinem eigenen Leben präsent zu sein. Nicht wegzulaufen, nicht dich in Moralfragen zu verstricken, nicht endlos nach Schuldigen zu suchen, weder in dir noch im Außen, sondern im Hier und Jetzt zu sein. Ich weiß, das ist schwer. Es bedeutet, die Enge zu fühlen, die Angst, die Scham, die Schuld. Doch genau dort im Fühlen liegt die Freiheit. Gut und Böse verlieren ihre Macht, wenn du erkennst, dass es nur Konstrukte sind. Werkzeuge vielleicht, aber niemals die Wahrheit. Die Wahrheit ist losgelöst von Gut und Böse. Sie liegt in der Präsenz, im Sein, in dem einfachen Satz, ich bin. Atme tief ein und lange wieder aus. Ich bin. Ein innerer Dämon kann ein Glaubenssatz sein, der irgendwann zu deiner inneren Wahrheit wird. Welche Glaubenssätze hattest du in deiner Kindheit und Pubertät? Und welche trägst du vielleicht immer noch mit dir herum? Schließe die Augen und lasse ein paar dieser Glaubenssätze auf dich wirken. Welcher davon berührt dich? Vielleicht sind es sogar mehrere. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin zu schwach. Ich bin schuld. Ich bin nicht genug. Ich bin dumm. Ich bin nicht erwünscht. Ich störe ständig. Ich bin zu laut. Ich bin zu unbequem. Ich bin mühsam. Diese Sätze sind wie stilles Gift. Die meisten Menschen, die einen solchen Satz in sich tragen, versuchen, ihn zu widerlegen. Sie werden besonders brav, besonders angepasst, besonders hilfsbereit, besonders leise. Sie wollen dazugehören, um jeden Preis. Aber ich war ein anderes Mädchen. Mein Schmerz drehte sich nach außen. Aus ich bin nicht erwünscht wurde, dann will ich auch nicht dazugehören. Aus Verletzung wurde Trotz. Aus Sehnsucht wurde Wut. Ich war das Kind, das weggeschoben wurde, das Kind, das zu früh gelernt hat, dass Liebe eine Bedingung hat. Ich wurde gedemütigt, vergessen und konnte einfach nicht verstehen, warum. Und ich gebar einen neuen Glaubenssatz, der mindestens so gefährlich war wie die anderen. Wenn ich nicht willkommen bin in eurer Welt, dann nehme ich sie mir. Aber was aus Trotz geboren wird, kann keine Heilung bringen. Es verwandelt sich nur. Aus Wut wird Pflicht, aus Kampf wird Kontrolle, aus Widerstand wird eine unsichtbare Mauer um dich herum. Ich hätte alles dafür getan, um die Liebe meiner Mutter zu spüren. Und ich habe mich niemals so verhalten, um mir ihre Liebe zu verdienen. Diese Sehnsucht nach der Liebe meiner Mutter wurde zu einem wütenden Flehen in mir, zu einem unstillbaren Hunger. Ich hätte und habe alles für sie getan. Ihre Schuld getragen, ihre Schmutzarbeit erledigt, ihre Lügen versucht auf mich zu nehmen, einfach aus dem Wunsch heraus von ihr geliebt zu werden, weil Kinder nun mal alles tun, um geliebt zu werden. Später, als ich selbst Mutter wurde, verschob sich diese Energie. Bitte vergiss an dieser Stelle nicht, meine Dämonen hatte ich immer noch mit dabei. Ich wollte nie wie meine Mutter werden, daraus gebar ich eine neue Angst und ein neues Scheitern. Meine Kinder sollten nie erleben, was ich erlebt habe. Das ist ein Satz, den ich als Coach oft höre. Er klingt ja so edel, aber er ist brandgefährlich. Denn solange du versuchst, deine Vergangenheit zu bekämpfen, steuerst du dein Leben unbewusst immer noch nach deinem Urschmerz. Du wiederholst, was du nicht erlöst hast. Ich wollte beschützen und das um jeden Preis. Dieses tiefe Bedürfnis, andere zu beschützen, bevor du dich um dich selbst kümmerst. Ich wollte alles besser machen als meine Mutter. Ich wollte immer nur das Gute tun, aber ich wählte so oft den falschen Weg. Und das macht auch mich zur Bösen in meiner eigenen Heldengeschichte. Nicht aus einer emotionalen Kälte, sondern aus Angst. Nicht aus Egoismus, sondern aus Sehnsucht. Tatsächlich sind viele von uns so gestrickt. Wir glauben, wir handeln aus Liebe und in Wahrheit handeln wir aus Furcht. Aus der Angst, wieder verletzt zu werden. Aus der Angst, nicht genug zu sein. Und solange wir nicht heilen, wiederholen wir dieselben Muster. In Beziehungen, in Familien, in Entscheidungen. Solange wir nicht heilen, treffen wir immer wieder auf denselben Dämon. In uns und um uns herum. Wir treten quasi in unserer eigenen Heldenreise auf der Stelle. Als würden wir immer wieder zurückspulen an dieselbe Stelle eines Films. Ich sehe das jeden Tag bei meinen Klientinnen und Klienten. Wir können einfach nicht anders, bis wir uns dessen bewusst werden. Bis wir verstehen, dass Kontrolle keine Sicherheit schafft, sondern Bindung verhindert. Dass Liebe nicht entsteht, wenn wir uns beweisen, sondern wenn wir uns wahrhaftig zeigen. Ich wünsche mir an dieser Stelle, dass wir endlich aufhören zu kämpfen. Dass wir erkennen, dass wir längst erwünscht sind. Und dass wir nicht mehr das Gefühl haben, brav und angepasst sein zu müssen und geliebt zu werden, sondern Frieden finden, nicht im Außen, sondern in und mit uns selbst. Atme einmal tief ein und lange wieder aus. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich dir Strategien mitteilen, die mich über viele Jahre begleitet haben und teils auch immer noch begleiten. Und die meine Ängste für mich neu eingeordnet haben. Ich sehe sie mittlerweile als Lehrmeister. Manche sind sogar gute Bekannte, die mir wichtige Lektionen aufzeigen. Eine der wichtigsten Lektionen war es, zu lernen, mich emotional hineinzuwagen, hinein in meine tiefen Höhlen, um meine Dämonen zu begegnen. Das bedeutet, sich nicht zu verschließen, sondern sich bewusst zu erlauben, Angst, Schmerz oder Unsicherheit zu spüren. Gefühle nicht wegdrücken, sondern sie anzunehmen. Das war für mich ein Schlüsselmoment. Denn erst als ich fähig war, meine Emotionen wirklich zuzulassen, konnte ich sie auch steuern und in etwas Produktives verwandeln. Dann war ich bereit zu wachsen. Eine zweite zentrale Fähigkeit ist das Handeln trotz Angst. Diese Fähigkeit baut auf der ersten Lektion auf und bringt uns in Bewegung. Im Film ist es undenkbar, dass ein Held regungslos verharrt, weil er zögert. Helden handeln, sie suchen, sie probieren aus, sie stoßen an Grenzen und sie gehen trotzdem weiter. Shakespeare ist dafür ein perfektes Beispiel. Seine Figuren stürzen sich in innere Konflikte. Sie irren, sie kämpfen, sie scheitern, sie lieben, sie hassen, sie verzweifeln. Aber sie bleiben niemals passiv. Diese Haltung habe ich mir zu eigen gemacht. Auch in Situationen, in denen ich innerlich wie gelähmt war, habe ich den nächsten Schritt gemacht. Nicht, weil ich keine Angst hatte, sondern weil ich gelernt habe, dass Bewegung der einzige Weg nach vorne ist. Und so kam ich mein ganzes Leben lang von der Passivität in die Aktivität. Wir sind am Ende dieser Reihe angekommen. 5 Folgen Heldenreise. Wir sind aufgebrochen mit der Frage, wer du bist. Wir haben deinen goldenen Glaubenssatz, den heiligen Gral gesucht. Wir haben deine Mentoren erkannt. Wir haben die Widersacher gesehen und wir sind in die tiefe Höhle gegangen. Ich verspreche dir, du musst keine Angst haben, um auf deiner Heldenreise weiterzugehen. Nur ehrlich sein. Ehrlich zu dem, was du spürst. Ehrlich zu dem, was du willst. Und ehrlich zu dem, was dich noch aufhält. Eine Heldenreise endet nie an einem Ort. Sie endet in einer Haltung. Du bist angekommen, wenn du dir selbst nicht mehr ausweichst. Wenn du hinschaust, hinspürst, Bevor wir uns heute verabschieden, gebe ich dir wieder ein paar Fragen mit. Wer war in deiner Kindheit der schlimmste Dämon? Und hat dich dein Dämon bis ins Erwachsenenleben hin begleitet? Und an welcher Stelle deiner Heldenreise hat dich schon einmal ein Dämon gebremst oder dich gar zur Umkehr gezwungen? Du musst dir auch diese Fragen wieder nicht beantworten, aber lass sie ein wenig in dir liegen. Ich freue mich nach diesen 5 Folgen wieder ganz besonders auf Zuschriften von dir. Wenn dich etwas berührt hat, schreib mir. Wenn ein Satz dich begleitet hat, schreib mir. Wenn du in deine Höhle gegangen bist, schreib mir. Dieser Fühlraum lebt vom Miteinander, denn deine Worte bringen auch mich ins Fühlen. Danke, dass du diese 5 Folgen mit mir gegangen bist. Mit Jenny, die wieder malt. Mit Theresa, die wieder weint, aber jetzt die richtigen Tränen. Mit Lukas, der das Gesicht seines Großvaters fotografiert hat, mit Einur, Sebastian, Judith, Anna, Max, Valentina und Marlene, mit deinem Kind von damals, mit deinem Suchen von heute, mit deiner Heldin, deinem Held, der längst da ist, mit deinen Helden, die du noch loslassen müssen, mit allem, was in dir gerade noch nachklingt, in meinem Fühlraum.